Ja, lasst uns noch einmal zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben bist und dass du durch deinen Tod am Kreuz für uns erkauft hast, dass der Heilige Geist kommt und dass er in unser Leben gekommen ist. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist uns heute in deine Wahrheit führst und dass du uns tröstest, so wie du verheißen hast. Amen. Der beliebteste Jungenvorname in Deutschland ist seit Jahren der gleiche. Wer weiß, welcher das ist? Seit 2019 führt er die Rangliste der beliebtesten Vornamen an. Es ist Noah. Und ich finde ja Bedeutungen von Namen total spannend. Und Noah ist ein hebräischer Name und bedeutet der Tröstende. Und einen Tröstenden, das wünschen wir uns doch alle. Jemand, der für uns da ist, der uns tröstet, wenn wir das brauchen. Und wir haben das gerade gehört, Jesus hat uns genau so einen Tröster gesandt, den Heiligen Geist. Das feiern wir heute am Pfingsttag. Und ich möchte nochmal diesen einen Vers lesen aus Johannes 16, wo Jesus seinen Jüngern zum Abschied sagt: Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus spricht hier über den Heiligen Geist und dieser hat den Namen Tröster oder je nach Übersetzung kann das auch mit Beistand oder wir haben es vorhin mit dem Wort Helfer gehört oder Fürsprecher. Und der Heilige Geist als unser Tröster, darüber möchte ich heute zum Pfingsttag sprechen. Und ich möchte dabei auf zwei Fragen eingehen und dann noch auf zwei Anwendungen kommen. Die erste Frage ist, warum wir den Heiligen Geist als Tröster brauchen. Warum wir den Heiligen Geist als Tröster brauchen. Und ich sage es mal etwas platt, ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Und das gilt sowohl für die Gemeinde als Ganzes, als auch für den Christen als Einzelnen. Auf die Gemeinde bezogen würde ich es so sagen, nur durch den Heiligen Geist kann die Gemeinde ihren von Gott gegebenen Auftrag ausführen und erfüllen. Nur durch den Heiligen Geist kann die Gemeinde ihren von Gott gegebenen Auftrag erfüllen. Und ich bin in meiner Vorbereitung auf einen Vers in der Apostelgeschichte gestoßen, Apostelgeschichte 9, Vers 31, wo wir lesen, nun erlebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien eine friedliche Zeit. Die Christen wurden gefestigt und lebten ganz in Ehrfurcht vor dem Herrn. Der Heilige Geist stand ihnen bei und so vermehrte sich ihre Zahl. Was hier mit stand ihnen bei oder mit Beistand übersetzt wird, das ist das Wort Trost oder Zuspruch. Lukas konkretisiert hier nicht, auf welche Weise und wie der Heilige Geist das getan hat. Aber das ist auch nicht unbedingt sein Punkt, sondern sein Punkt ist, darauf hinzuweisen, dass der Heilige Geist eigentlich das getan hat, was die Gemeinde selber nicht tun konnte. Lukas zieht immer wieder so Zwischenbilanzen in seinem Lukas, in der Apostelgeschichte. Und das sind so Art Zusammenfassungen, Rückschauen, wo er nochmal zurückschaut, wie sich das Evangelium weiter ausgebreitet hat und welche Wirkung es entfaltet. Vorher in Kapitel 9 lesen wir davon, wie der wahrscheinlich größte Verfolger zu der damaligen Zeit der Gemeinde zum größten Förderer der Gemeinde geworden ist in der Bekehrung von Paulus. Und wahrscheinlich bezieht sich darauf auch diese Aussage, dass die Gemeinde Frieden hatte. Stellt euch das mal vor, was für ein Trost das für die Gemeinde gewesen sein muss, nicht nur dieser Gefahr entronnen zu sein durch jemanden, der die Gemeinde so vehement verfolgt hat, sondern auch zu sehen, wie mächtig Jesus Christus ist, dass er durch seinen Geist aus einem Saulus einen Paulus machen kann. Dass seine Gnade selbst einen Menschen wie Saulus, der Jesus Christus verachtet hat und ihn verabscheut hat und Christen bis aufs Blut verfolgt hat, der selbst solche Menschen retten kann und erneuern kann und ihm eine Liebe zu Jesus Christus und seiner Gemeinde geben kann. Und Lukas möchte uns mit diesem kleinen Satz darauf hinweisen, wem die Gemeinde ihr innerliches Wachstum im Glauben und in der Gottesfurcht und auch ihr äußerliches Wachstum, sie haben ja auch zahlenmäßiges Wachstum erlebt, wem sie das zu verdanken haben, nämlich dem tröstenden Wirken, dem Beistand des Heiligen Geistes. Mit allein menschlichen Kräften wäre der Fortbestand, das Weiterbestehen und das Wachstum der Gemeinde zum Scheitern verurteilt gewesen. Was kann eine solch kleine Gruppe von ungebildeten, einfachen Männern und Frauen schon ausrichten, die dann noch eine Botschaft verkünden, die für Juden ein Ärgernis ist und für Griechen eine Torheit, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist? Aber darum geht es in der Apostelgeschichte, dass das, was menschlich unmöglich ist, möglich wird durch den Heiligen Geist und tatsächlich auch geschieht. Er ist die Kraft, wie wir das oft lesen, durch die die Jünger das Evangelium mit Freimut entgegen allen Widerstand verkünden. Und durch sein Wirken kommen Menschen zur Umkehr und zum Glauben, weil der Geist selbst beim Hören des Wortes Gottes neues geistliches Leben bewirkt. Jemand hat mal gesagt, eigentlich müsste die Apostelgeschichte nicht Apostelgeschichte heißen, weil das so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wären die Apostel so die Helden gewesen, sondern die Geschichte über das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist nicht eine Heldengeschichte über die ersten gläubigen Männer und Frauen, sondern es ist der ermutigende Bericht darüber, wie der Heilige Geist selbst dafür gesorgt hat, dass sich das Wort Gottes immer weiter ausgebreitet hat und die Gemeinde bestehen blieb und gewachsen ist. Ohne das tröstende Wirken des Heiligen Geistes, auch heute noch, würde die Gemeinde verwelken und sterben, aber durch den Heiligen Geist kann sie aufblühen und wachsen. Aber manchmal scheinen wir zu vergessen, dass das, was über Jesus oft bekannt wird, genauso wahr ist für den Heiligen Geist. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Auch uns hat Gott nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Denselben Geist, der damals so gewirkt hat, den haben auch wir empfangen. Und es ist nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also das Erste ist, durch den Heiligen Geist können auch wir den Auftrag erfüllen, den Gott uns gegeben hat. Es mag viele scheinbare Hindernisse geben, aber der Heilige Geist ist mit uns. Das andere, warum wir den Heiligen Geist als Tröster brauchen, bezieht sich auf den einzelnen Christen. Denn nur durch den Heiligen Geist kann ein Christ das Ziel der Herrlichkeit erreichen. Wir sind auf dem Weg zu einer himmlischen Stadt, zur Herrlichkeit mit Jesus, und nur durch den Beistand, durch die Tröstungen des Heiligen Geistes können wir dieses Ziel auch tatsächlich erreichen. Das heißt, wenn wir zurückschauen, wenn wir das Endziel unseres Glaubens erreicht haben, werden wir darüber staunen, wie der Heilige Geist uns geführt hat, wie er uns verändert hat, wie er uns getröstet hat, und wir werden ihm und nicht uns selbst zuschreiben, dass wir das Ziel erreicht haben. Das Wirken des Geistes wird von Paulus im Römerbrief Kapitel 5, Vers 5 so beschrieben. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist in den Gläubigen wohnt. Gott hat ihn uns gegeben und durch ihn, durch sein Wirken, wird unser Herz mit der Gewissheit erfüllt, dass Gott uns liebt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, den Kindern Gottes zuzusichern, gewiss zu machen, festzumachen, dass Gott sie liebt. Und das ist der allergrößte Trost, den wir in dieser Welt haben können, dass wir geliebt sind von Gott und das wissen dürfen. Und das ist die Aufgabe des Satans. Und wenn wir von des Heiligen Geistes, und wenn wir von Satan angeklagt werden, dann haben wir einen Fürsprecher im Himmel, Jesus Christus, der für uns eintritt. Und wir haben, wie Jesus ihn nennt, einen anderen Fürsprecher, der in unserem täglichen Leben, in der Arena des Glaubenskampfes bei uns ist. Ja, in uns ist, der uns tröstet und unsere Herzen gewiss macht. Gott liebt uns, egal welche Anfechtungen auf uns einkommen, egal welches Leid uns befällt, egal wie oft wir immer wieder auch in Sünde fallen. Gott liebt uns und der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns das immer und immer wieder bewusst zu machen und uns auf diese Weise zu trösten. Und diese Liebe, sagt dann Paulus im nächsten Vers, hat ein ganz festes Fundament darin, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Das heißt, der Heilige Geist, der gibt uns nicht einfach nur so ein warmes Gefühl, dass wir uns irgendwie gut fühlen, sondern er tröstet uns durch göttliche Wahrheit, die durch sein Wirken unser Herz berührt und anrührt. Es ist die Gewissheit dieser Liebe Gottes zu uns, die uns Schritt für Schritt weiter dem himmlischen Ziel entgegengehen lässt. Also warum brauchen wir das tröstende Wirken des Heiligen Geistes? Damit wir als Gemeinde unseren Auftrag erfüllen können. Ohne ihn geht gar nichts. Und damit wir als einzelne Christen dieses Ziel erreichen, das Ziel der Herrlichkeit. Kommen wir jetzt aber noch zu der zweiten Frage, nämlich wie der Heilige Geist uns tröstet. Und wir müssen gleich zu Beginn zugeben, dass wir uns hier in ein Feld begeben, das manchmal schwer zu begreifen ist. Denn wir sprechen jetzt darüber, wie wirkt Gott? Und das ist, manchmal bleibt das für uns als Menschen geheimnisvoll, dass wir das gar nicht so genau beschreiben können, wie wir jetzt zum Beispiel die Wirkung einer Maschine beschreiben könnten. Die kann man sich angucken und ganz genau sagen, okay, da dreht sich dieses Rädchen und dann passiert das. Das können wir sehr gut mit unseren eigenen Augen beobachten und wissenschaftlich nachvollziehen. Aber das Wirken Gottes ist für uns oft im Verborgenen. Und ich würde sagen, deshalb gibt es zwei Gefahren, wenn wir darüber sprechen. Zum einen die Gefahr, dass wir sagen, okay, also der Heilige Geist, das können wir überhaupt nicht nachvollziehen, was der macht. Und dass wir dann zwar sagen, wir glauben an einen dreieinen Gott, aber eigentlich dann doch nicht, weil der Heilige Geist, an den wir glauben, überhaupt keine Rolle spielt in unserem Glauben und in unserem Glaubensleben. Und auf der anderen Seite vielleicht die Gefahr, dass wir meinen, dass wir das Wirken des Geistes voll und ganz nachvollziehen können. Und ich bin immer etwas misstrauisch, wenn jemand mit absoluter Sicherheit über einen Eindruck, den er hatte, sagt, ja, das hat mir der Geist Gottes gesagt. Und ich frage mich manchmal, okay, ja, das kann sein, es kann aber auch nicht sein. Wir müssen da sehr vorsichtig sein, wenn wir das mit dieser Bestimmtheit sagen. Aber es bleibt die Frage, wie spricht denn der Heilige Geist dann zu uns und wie tröstet er uns? Weil darüber wird ja in der Bibel berichtet. Was finden wir dazu in der Bibel? Wenn man jetzt sich das Neue Testament anschaut und besonders mal auf die Stellen eingeht, wo Christen getröstet werden, dann macht man eine interessante Entdeckung. Nämlich, dass der häufigste Fall der ist, dass Christen von anderen Christen getröstet werden. Ich habe mal ein paar Bibelstellen mitgebracht. Kolosser 4, die Verse 7 und 8, da schreibt Paulus, alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Dasselbe schreibt Paulus im Epheserbrief, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. In 1. Thessalonicher 3, Vers 2 lesen wir, wir schickten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Vielleicht habt ihr schon mal von Josef, einem Leviten aus Zypern, gehört, in der Apostelgeschichte 4, der den schönen Beinamen Barnabas hatte. Und er hat diesen Namen erhalten, weil er wohl so gut darin war, andere zu trösten. Barnabas heißt Sohn der Tröstung, einer, der andere tröstet. Dann noch Philemon 7. Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe die Heiligen ermutigt worden sind. An diesen Beispielen sehen wir, Christen werden häufig von anderen Christen getröstet, durch das, was sie sagen und sogar durch das, was sie tun, wie wir bei Philemon sehen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber was hat das jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun? Und ich würde sagen, es hat alles mit dem Heiligen Geist zu tun, weil das die Art und Weise ist, wie er uns tröstet. Wir könnten jetzt zu den verschiedensten Stellen im Neuen Testament gehen, wo es um die Gaben des Heiligen Geistes geht. Gaben, die der Heilige Geist gibt, zur Auferbauung, zur Stärkung der Gemeinde. Und Paulus macht immer wieder den Punkt, all diese Gaben kommen von dem Heiligen Geist. Und wann immer wir etwas tun oder sagen, was anderen Christen in ihrem Glauben weiterhilft, ist das ein Wirken des Heiligen Geistes durch uns. Das heißt, der Heilige Geist wirkt heute durch den Einsatz der von ihm gegebenen Gaben in der Gemeinde. Und in Römer 12, Vers 8 sehen wir, dass Trösten eine Geistesgabe ist. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Und bitte sag jetzt nicht, okay, das ist nicht meine Gabe. Der Punkt ist nicht, dass wir fragen, ob wir die Gabe haben und es nur dann tun, sondern dass wir es tun, um dann festzustellen, dass der Heilige Geist es war,
durch den wir das tun konnten. Und hier ist meine These: Der gewöhnliche und nicht der einzige, aber der gewöhnliche Weg, wie der Heilige Geist uns tröstet, ist durch die Worte und die Taten anderer Christen, weil alle Christen vom Heiligen Geist durchdrungen und begabt sind. Und im 2. Korinther 7, Vers 6 und 7 sehen wir diese Dynamik auf ganz besonders schöne Weise. Da lesen wir ab Vers 6: Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, Gott tröstet, hat uns getröstet durch die Ankunft des Titus, durch einen Menschen. Nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er bei euch getröstet wurde. Er hat uns nämlich von eurer Sehnsucht berichtet, eurer Klage und eurem Eifer für mich. Das hat mich noch glücklicher gemacht. Gott selbst ist es, der Paulus tröstet, aber durch Titus. Und der wiederum wurde von den Korinthern getröstet. Seht ihr, was das bedeutet? Wenn du Christ bist, möchte der Heilige Geist dich als sein Werkzeug gebrauchen, um deine Glaubensgeschwister zu trösten. Und bitte sag jetzt nicht, ich bin zu schwach oder ich habe nichts zu sagen, ich bin zu unbedeutend oder was auch immer. Es geht ja gar nicht um dich. Paulus rechnet ja sogar mit unserer Schwachheit, wenn er an die Korinther schreibt: Für diesen Schatz, und damit meint er das Evangelium, sind wir nur zerbrechliche Gefäße. Ja, wir sind vollkommen schwach. Damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Also Gott hat es sich so ausgedacht, dass wir schwach sind, aber er durch den Geist auf mächtige Weise durch uns wirkt. Also Gott möchte dich gebrauchen, um deine Glaubensgeschwister zu trösten. Und er möchte deine Glaubensgeschwister gebrauchen, um dich zu trösten. Vielleicht habt ihr schon mal diese Geschichte gehört von einem armen, gläubigen Mann, der verzweifelt zu Gott um Hilfe betete und gebetet hat: Herr, ich brauche dringend deine Hilfe. Bitte schick mir einen Engel, der mir hilft. Gott hörte sein Gebet und sandte ihm 3 Menschen. Ein reicher Kaufmann klopfte an seiner Tür und bot ihm Arbeit an. Der Mann aber dachte, der will mich bestimmt nur ausnutzen, und wies ihn ab. Ein Nachbar brachte ihm eine Schüssel Suppe. Der Mann aber dachte, der will nur sein altes Geschirr loswerden, und nahm die Suppe nicht an. Ein Bettler kam und bat um eine kleine Spende. Der Mann aber dachte, der kann mir doch nicht helfen, und schickte ihn weg. Am Abend erschien dem Mann ein Engel und sagte: Gott hat dein Gebet erhört und dir heute 3 Engel geschickt, aber du hast sie alle abgewiesen. Und das ist die Gefahr, in der wir stehen, dass wir die gewöhnlichen Wege, wie Gott uns begegnen möchte, wie er uns trösten möchte, wie er uns helfen möchte, verachten, weil wir einen ganz außergewöhnlichen, besonderen Weg von Gott erwarten, wie ein Engel zum Beispiel. Das heißt, verachte nicht das Werk des Heiligen Geistes, das er durch deine schwachen Glaubensgeschwister tun möchte. Okay, der Heilige Geist möchte also dich und mich gebrauchen, um unsere Glaubensgeschwister zu trösten. Aber was soll ich ihnen sagen, um sie zu trösten? Nun, am besten sagst du das, was der Heilige Geist selbst gesagt hat. Als Jesus in seiner Abschiedsrede über den Tröster gesprochen hat, hat er angekündigt, dass eine Aufgabe des Trösters sein wird, die Gemeinde mit dem Wort Gottes zu versorgen. In Johannes 15, Vers 26 sagt Jesus: Wenn aber der Tröster kommt oder kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Oder in Kapitel 16, Vers 14, er, das heißt der Tröster, wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, Jesu Herrlichkeit, denn was er euch verkündigt, nimmt er von mir. Wir sehen hier also, dass der Heilige Geist nicht stumm ist, sondern dass er spricht. Er legt Zeugnis ab von Jesus und er verkündigt, was er von Jesus nimmt. Und was der Heilige Geist über Jesus und von Jesus gesprochen hat, ist für uns im Neuen Testament aufgeschrieben worden. In der Bibel haben wir die aufgeschriebenen, tröstenden Worte des Heiligen Geistes. Das Wort Gottes wird auch das Schwert des Geistes genannt. Und wann immer wir die Bibel oder die Wahrheiten der Bibel aussprechen, sprechen wir nicht einfach nur Menschenworte aus, sondern wir sprechen Gottes Wort aus. Der Heilige Geist selbst hat diese Worte beim Verfassen des Neuen Testamentes eingehaucht oder inspiriert und gebraucht genau diese Worte heute, um zu uns zu sprechen und uns zu trösten. Ich selber habe das schon manchmal und oft erfahren, wie ich durch das Wort Gottes getröstet wurde. Entweder weil ich das selber gelesen habe oder weil es mir jemand anderes zugesprochen hat und mich daran erinnert hat, was Gott in seinem Wort sagt. Und ich möchte euch mal zeigen oder versuchen zu zeigen, wie das in der Praxis aussehen kann. Ich habe vor einer gewissen Zeit ein Buch bekommen, ein altes Buch. Und das ist eine Ansammlung von Zitaten, die gesammelt wurden, um besonders Personen zu ermutigen, die im geistlichen Dienst stehen. Und da gibt es ein Kapitel, das sich Trostbriefe nennt. Und da sind einige Abschnitte aus Briefen drin. Und hier ist ein Abschnitt, den ich euch kurz vorlesen möchte, von einem gewissen Heinrich Hoffmann. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt und er hat einem Freund und wahrscheinlich Kollegen, der sehr entmutigt und verzagt war über seine eigene Unfähigkeit und Unzulänglichkeit, einen Trostbrief geschrieben. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du denkst, wie soll Gott mich denn bitte gebrauchen? Oder dass du aus einem anderen Grund verzagt bist und entmutigt bist. Ich kenne das und deshalb habe ich schon manchmal diesen Brief auch für mich gelesen, weil mich dieser Brief schon ums ein oder andere Mal getröstet hat. Ich lese euch das mal vor. Also das ist die Antwort auf einen Brief von einem Menschen, der verzagt war. Was Sie im Ton der Klage über sich schreiben, tut mir ja leid für Sie. Ich wüsste Sie ja lieber fröhlich. Hineinversetzen kann ich mich ja ganz. Ach, es geht mir ja auch so, dass ich nicht mit Herzenslust mein befohlenes Tagewerk treibe oder tue, sondern mehr mit Seufzen, weil mir das Amt obliegt und weil ich weiß, dass es so gut ist und dass der Herr es wohl mit mir macht, wenn er es mir nicht leicht macht. Wer kann seine Gemütsart wandeln? Das weiß ich gar nicht, wie einem Menschen zumute ist, der so mit Freuden, mit Passion treibt, was er zu treiben hat. Kann der Herr unnützen Knechten gnädig sein, die sich dafür bekennen? Kann er auch das wohl mitleidig ansehen, wenn man so überhaupt im Knechtsgefühl, was den befohlenen Dienst betrifft, stecken bleibt? Die Gedanken von geistiger und geistlicher Untüchtigkeit betreffend, die aus ihrer Feder fließend, so denke ich, wir sollen uns daran gewöhnen, wie wohl mit immer neuem Erstaunen und stetiger Demütigung, dass unser Herr die Kunst versteht, mit lauter Nullen zu rechnen und aus ihnen Produkte heraus zu multiplizieren. Im Korintherbrief ist etwas davon zu lesen, dass auch St. Paulus sich darüber hat verwundern können. Also fangen Sie nur in Gottes Namen immer von vorn an. Und dieser Brief ist überschrieben mit Gott rechnet mit lauter Nullen. Und das finde ich sehr schön. Und ich bedenke, wenn er sagt, im Korintherbrief sagt Paulus was dazu. Ich vermute, er bezieht sich auf 2. Korinther 12, wo Paulus schreibt, und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Für jemanden, der sich seiner eigenen Schwachheit sehr bewusst ist, sind das extrem tröstende Worte, weil sie uns zeigen, unsere Schwachheit ist für Gott kein Hindernis. Gott kann mit lauter Nullen rechnen. Vielmehr ist sie sogar Voraussetzung dafür, durch uns zu wirken. Denn am Ende des Tages kommt es nicht auf unser Vermögen, auf unsere Stärke und Macht an, sondern auf Gottes Stärke und auf Gottes Macht. Das ist also ein Beispiel, wie der Heilige Geist uns durch eine biblische Wahrheit trösten und ermutigen kann. Und das durch einen anderen Menschen, zudem noch durch einen Menschen, der schon längst gestorben ist. Also, warum brauchen wir das tröstende Wirken des Heiligen Geistes? Weil wir uns als Gemeinde und als einzelne Christen zu 100% von ihm abhängig sind. Und wie tröstet uns der Heilige Geist? In aller Regel durch andere Glaubensgeschwister und durch die Worte der Bibel, die er in unser Leben bringt. Das waren die zwei Fragen, die ich beantworten wollte. Und jetzt kommen wir noch etwas kürzer zu den zwei Anwendungen. Und ich möchte diese Anwendung insbesondere vor dem Hintergrund nennen, dass wir als Gemeinde und dass wir als einzelne Christen ständig eigentlich in der Gefahr sind, uns von Mutlosigkeit überwältigen zu lassen. So wie damals in der Zeit der Apostel erlebt die Gemeinde Jesu auch heute noch sehr viele Widerstände bei der Ausbreitung des Evangeliums. Auch wir erleben, dass Menschen dem Evangelium gegenüber gleichgültig und kalt sind. Auch wir erleben, dass die Ressourcen knapp sind, sowohl an freudigen Mitarbeitern als auch an den benötigten Finanzen. Auch wir erleben immer wieder Rückschläge, dass selbst solche, die sich mit Freude haben taufen lassen, in ihrem Weg mit Jesus nachlässig geworden sind. Und all das kann dazu führen, dass wir uns dem Kleinglauben und der Entmutigung hingeben und nur noch seufzen und klagen und entmutigt sind. Und genau dann brauchen wir umso mehr das tröstende Wirken des Heiligen Geistes. Also was sollten wir dann tun, um dieser Anfechtung entgegenzuwirken? Das Erste, was wir tun sollten, ist, dass wir für das Wirken des Heiligen Geistes beten sollten. Dass wir dafür beten sollten. Explizit dafür, dass er uns tröstet und uns ermutigt. Mir ist das nochmal letzte Woche klar geworden, als wir hier zusammen im Gottesdienst Apostelgeschichte 1 gelesen haben. Da geht es um Christi Himmelfahrt und dass er ankündigt, dass er dann, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, seinen Geist senden wird. Und dann heißt es am Ende dieses Abschnitts in Vers 13 und 14, als sie in Jerusalem angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Es waren Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, Ben Alpheus, Simon der Zelot und Judas Ben Jakobus da. Es waren auch Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus und außerdem seine Brüder. Und dann kommt's. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Jesus hatte ihnen eine Verheißung gegeben und sie saßen nicht einfach nur rum und warteten. Nein, sie haben gebetet. Wofür werden sie wohl gebetet haben? Ich vermute unter anderem dafür, dass Jesus seine Verheißung erfüllt und ihnen den Heiligen Geist, wie er versprochen hat, sendet. Denn Gebet ist ja nichts anderes, als Gott darum zu bitten, seine Verheißungen zu verwirklichen und zu erfüllen. Und so können auch wir dafür beten, dass Gott seinen Heiligen Geist aussendet. Natürlich nicht in einer Art und Weise wie an Pfingsten, weil Pfingsten ist so wie die Kreuzigung und die Auferstehung und die Himmelfahrt ein einmaliges, unwiederholbares heilsgeschichtliches Ereignis, dass der Heilige Geist quasi das allererste Mal ausgesandt wird. Aber wenn wir die Kirchengeschichte uns damit beschäftigen, dann sehen wir im Verlauf der Jahrhunderte, dass es immer wieder außergewöhnliche Ausgießungen des Heiligen Geistes gegeben hat. Wir nennen das Erweckungen, Zeiten, in denen besonders viele Menschen zum Glauben gekommen sind und die Gemeinde selbst erneuert wurde und gestärkt und getröstet wurde. Natürlich kann man nicht eine Erweckung produzieren und eine Formel benutzen, um das irgendwie zu machen. Natürlich ist es ein Werk Gottes. Aber den meisten Erweckungen in der Geschichte ist vorausgegangen, dass einfache Christen sich zum Gebet zusammengeschlossen haben und Gott eindringlich darum gebeten haben, dass er seinen Geist ausgießt. Und das gilt nicht nur für das Gebet für Erweckung, sondern auch für das Gebet um Trost, dass der Heilige Geist uns tröstet. Also wenn wir entmutigt und niedergeschlagen sind, dann lasst uns um das Wirken des Trösters bitten. Sein Name, Parakletos, bedeutet ja der zur Unterstützung Herbeigerufene. Und da, wo wir eine Not haben, kommt er gerne zu unserer Unterstützung. Er kommt gerne, um uns zu trösten. In dieser Hinsicht ist der Tröster wie Christus selbst, weshalb er auch der Geist Christi genannt wird. Also das ist das Erste. Wir sollten darum beten, dass der Heilige Geist uns tröstet. Und das Zweite, was wir tun sollten, um dieser Entmutigung entgegenzuwirken, ist, dass wir uns wieder neu an die Verheißungen Gottes erinnern, an das, was er zugesagt hat. Ich habe vorhin gesagt, dass der Heilige Geist uns ja gebrauchen möchte, damit wir einander mit dem Wort Gottes trösten und uns ermutigen und uns daran erinnern, was der Heilige Geist gesagt hat, was Jesus Christus in seinem Wort gesagt hat. Und wir können nicht einfach die Hände in den Schoß legen und warten, dass der Heilige Geist etwas tut. Er könnte das tun, aber wie gesagt, in der Regel gebraucht er uns und die Worte, die er uns gegeben hat, um in unserer Mitte zu wirken. Nicht das, was wir in unserem Kleinglauben für möglich halten, sollte unsere Erwartungen bestimmen, sondern das, was Gott selbst in seinem Wort zugesagt hat und verheißen hat. Und er hat uns wunderbare Verheißungen gegeben über das, was Gott bis zu der Wiederkunft Jesu tun möchte. Dass das Evangelium sich ausbreitet bis an die Enden der Welt und dass Menschen zum Glauben kommen. John Murray, ein schottischer Theologe, hat dazu etwas gesagt und ich möchte mit diesem Zitat schließen. Er sagt, unsere Sehnsüchte und Fürbitten sollten so weitreichend sein wie die Verheißungen Gottes und so umfassend wie der Auftrag, alle Völker zu Jüngern zu machen. Pessimismus und Entmutigung sind Kennzeichen des Unglaubens und das Werk des Feindes. Wenn wir diesen Gedanken Raum geben, vergessen wir, dass der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Die Kraft des Geistes ist ein geläufiger Ausdruck. Aber lasst uns erkennen, was er bedeutet. Lasst uns die Mittel begehren und nutzen, die notwendig sind, um dieses salbungsvolle Zeugnis geben zu erlangen. In der Verkündigung des Evangeliums und in unserem täglichen Zeugnis geben, in dem sich zeigen wird, dass das Evangelium nicht nur in Worten kommt, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du an Pfingsten deinen Geist ausgegossen hast, dass du ihn uns geschenkt hast und dass du seit 2000 Jahren Geschichte schreibst mit schwachen und unvollkommenen Menschen, wie wir es sind. Dass dein Wort auch heute noch verkündet wird und Menschen zum Glauben kommen, das verdanken wir dem Wirken dieses Geistes, dieses Heiligen Geistes. Und wir wollen dich erneut bitten, dass du auch in unseren Zeiten wieder ein mächtiges Wirken deines Geistes geschehen lässt. Wir sind arm und schwach, wir haben nichts zu bringen als unsere Gebete und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist schenkst, dass Menschen in unserer Zeit und in unserem Land zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und wir bitten dich, dass wir durch deinen Heiligen Geist getröstet werden, dass wir uns nicht der Entmutigung und dem Kleinglauben hingeben, sondern dass wir vertrauen, dass du deine Verheißungen erfüllen wirst, so wie du gesagt hast. Bitte tröste uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, wir wollen jetzt auch noch ein Lied singen, in dem wir eigentlich dieses